Hier ist WDR 2. Es ist 8 Uhr. Die Nachrichten mit Robert Levin. Guten Morgen. WDR aktuell. In Brandenburg öffnen gerade die Wahllokale. Insgesamt können bei der Landtagswahl 2,1 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben. Die Wahl hat über das Bundesland hinaus eine Bedeutung. Abelo Afakama, WDR aktuell. Was wird heute spannend?
Vor allem die Ampel wird sehr genau auf das Ergebnis schauen und auch schauen müssen, denn schon bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen vor knapp 3 Wochen hatte es für die Koalition eine deutliche Klatsche gegeben und danach auch Diskussionen, ob sie überhaupt noch weitermachen sollte und Kanzler Scholz der richtige Mann dafür ist. Die Hoffnung der SPD ist 1,96 Meter groß. Ministerpräsident Woidke, dessen SPD in Brandenburg auch seit 34 Jahren durchgehend regiert. Im Wahlkampf hatte er ausdrücklich Distanz zu Kanzler Scholz gehalten. Und Woidkes Mission heute ist, gegen die AfD zu gewinnen. Falls er das nicht schafft, sagte er wörtlich, bin ich weg. Das Ziel der AfD ist dagegen, im nächsten ostdeutschen Bundesland nach Thüringen heute die Nummer 1 zu werden und so die Ampel, Zitat, zu zertrümmern.
Die Terrororganisation Hezbollah hat in den letzten Stunden wieder Raketen auf Israel geschossen. Nach eigenen Angaben wurde eine Militäranlage in Haifa im Norden des Landes getroffen. Jan-Christoph Kitzler, WDR Tel Aviv.
In den letzten Stunden hat es heftigen Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel gegeben. Viele der Geschosse wurden abgefangen, es gab aber auch Treffer. Nördlich der Hafenstadt Haifa wurden 2 Häuser getroffen. Dort hat es ersten Meldungen zufolge 3 Verletzte gegeben. Betroffen ist die Grenzregion zum Libanon. Immer wieder gab es dort, aber auch bis zum See Genezareth, die Nacht über Alarm. Dort sind heute aus Sicherheitsgründen größere Versammlungen verboten und Schulen und Kindergärten geschlossen. Israel hatte in den letzten Tagen seine Luftangriffe auf Ziele im Libanon verstärkt und nach eigenen Angaben hunderte Raketenwerfer der Hisbollah-Miliz getroffen. Die gegenseitigen Angriffe hatten sich in der vergangenen Woche verstärkt, nachdem im Libanon tausende Kommunikationsgeräte explodiert und viele Menschen verletzt und getötet worden waren.
Weitere Meldungen im Überblick. Die UNO will heute versuchen, auf einem Gipfel in New York einen Reformplan zu beschließen. Dabei geht es zum einen darum, die UNO selbst zu reformieren, zum anderen, wie Probleme wie Armut und Hunger weltweit angegangen werden. Über den Zukunftsplan war schon im Vorfeld monatelang verhandelt worden. Das Treffen läuft seit gestern. Für Deutschland ist Kanzler Scholz vor Ort. Die gesetzlichen Krankenkassen wehren sich dagegen, dass die geplante Krankenhausreform größtenteils von ihnen bezahlt werden soll. Die Chefin der AOK fordert in einem Zeitungsinterview, dass auch die Privatversicherten ihren Teil beitragen sollen. Sonst würden künftig Privatversicherte in einem Bett behandelt, das von gesetzlich Versicherten bezahlt worden sei. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach das Abendspiel in Frankfurt mit 0:2 verloren. Gladbach ist nach 4 Spielen 14. der Tabelle und hat erst einen Sieg auf dem Konto. Am Nachmittag hatte der VfL Bochum 2:2 gegen Kiel gespielt.
WDR aktuell. Aus der Region.
Im Ruhrgebiet starten heute die Kinderfilmtage. Eine Woche lang gibt es verschiedene Kinderfilme in 5 verschiedenen Kinos in Mülheim, Oberhausen und Essen zu sehen. Nathalie Arendt für WDR aktuell.
Die Kinderfilmtage sind die größten ihrer Art in ganz NRW. Die Auswahl reicht vom über 20 Jahre alten Harry Potter bis hin zum brandaktuellen Film Die Chaosschwestern und Pinguin Paul. Der Eintritt ist in dieser Woche besonders günstig. Der Höhepunkt ist die Preisverleihung des Emu und der Emmy. Der Emu zeichnet die schauspielerische Leistung eines Kindes aus, während bei der Emmy eine Kinderjury den besten deutschen Kinderfilm des vergangenen Jahres bestimmt. Die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet besuchen jedes Jahr tausende Kinder.
Das war WDR aktuell.
Und das ist das Wetter mit Inga Hinnenkamp, WDR 2 Wetterredaktion.
Schönen guten Morgen. Heute wird's nochmal spätsommerlich. Lokale Nebelfelder lösen sich bald auf. Und dann wird's überall sonnig im Rheinland mit ein paar harmlosen Schleierwolken. Heute Nachmittag ziehen dann dickere Wolken auf. Und aus denen kann es am Abend an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden erste Schauer geben. Die Temperaturen sind weiterhin warm. Monschau erreicht heute Nachmittag 22 Grad, Höxter 24 Grad und Bergheim 25 Grad.
WDR 2 Verkehrsservice.
Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Wesel und Hamminkeln wegen Bauarbeiten gesperrt bis Dienstagmittag. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Unna Ost und Kreuz Werl gesperrt wegen einer Baustelle bis morgen früh. Die A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz ist zwischen Gümnich und Erftstadt nach einem Unfall gesperrt. Aktuell dort 1 Kilometer Stau. Und die A565 Bonn-Meckenheim ist zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf in beiden Richtungen gesperrt wegen Brückenarbeiten.
Hier ist WDR 2. Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer.
Und mit Nicole Heitecker, die von der Lehrerin zur Herbergsmutter wurde, aber das nicht ganz freiwillig. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Gisela Steinhauer. Vielen Dank für die Einladung.
Entre 8,000 millones, no sé cómo te encontré. No sé si es cuestión de suerte o que no perdí la fe. Qué bonita que es la vida cuando estás aquí, dormida a mi lado. Me perdí entre mil planetas y en el tuyo aterricé. Yo venía sin maleta y sin pensarlo me quedé. Tanto tiempo en blanco y negro, pero ahora solo veo color. Yo siempre te imaginaba así como eres tú, te imaginaba aunque te vean hermosa maquillada. Estás muy guapa recién levantada. Te imaginaba desayunando besos en la cama, despertando a tu lado cada mañana. Y si peleamos que sea con nuestros sueños, yo te quiero ver brillar. Yo prometo ser tu cómplice en cielo azul y en tempestad. Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender. Y ahora que el momento es de los dos, que apaguen la luna, quedemos a oscuras. Me quedo contigo, me quedo contigo. Te imaginaba así como eres tú, te imaginaba. Y aunque te vean hermosa maquillada, estás más guapa recién levantada. Te imaginaba desayunando besos en la cama, despertando a tu lado cada mañana. Y si peleamos que sea con la almohada, como te imaginaba. ¿Cómo te encontré? ¿Será cuestión de suerte o que no perdí la fe?
In diesem Jahr war die Tourismusbranche hochzufrieden, denn schon im ersten Quartal gab es bei den Übernachtungen Rekordwerte. Millionen Menschen haben auch bei uns im Westen in diesem Jahr Zimmer in Hotels, Gasthöfen und Pensionen gebucht, als gäbe es kein Morgen. Und inzwischen überlegen immer mehr Privatanbieter, wie sie ihre Unterkünfte noch origineller gestalten können, damit sich die Gäste noch wohler fühlen. Der Knaller ist, wenn man zum Beispiel eine Jurte hat oder ein Tiny House, eine Scheune oder einen Heuboden oder aber eine Mühle. So wie Nicole Heitecker aus Horn in Ostwestfalen-Lippe. Nicole, was war die Stuckenmühle, bevor Sie und Ihre Familie daraus eine Schnuckelmühle gemacht haben?
Schnuckelmühle ist schön. Ja, es war alles andere als schnucklig, glaube ich. Also es wird sehr hart verdientes Brot gewesen sein. Es war eine von 8 Mahlmühlen am Silberbach, im Silberbachtal in Hornbad Meinberg. Und das war sicherlich eine arge Plackerei, da das ganze Korn zu mahlen. Sie stammt von 1630. Zwischen 1840 und 50 ist sie nochmal in Bruchstein wieder aufgebaut worden. Das war ja auch häufig das Schicksal der Mühlen, dass sie abbrannten.
Wann ist sie in Ihren Besitz übergegangen?
Also mein Schwiegervater hat die Mühle übernommen, von seiner Mutter geerbt, 1958 ungefähr. Mein Schwiegervater kam aus Bonn aus dem Studium, der hatte Agrarwissenschaften studiert und dort auch promoviert und wollte dann mit seinem Berufsleben wieder in der Heimat starten und hat dann aber erstmal vor allem die Landwirtschaft ausgebaut, also Gebäude angebaut und die Wirtschaftsgebäude erweitert und teilweise auch neu gebaut, einen Schweinestall ganz neu gebaut, das Dach gedeckt, das alles natürlich mit wenig Geld. Also das wird schon sehr schwierig gewesen sein, denke ich. Aber die praktische Landwirtschaft sollte dann erstmal starten. Und was man sich auch klar machen muss, das Ganze war alles sumpfig.
Wie sieht das denn heute aus? Ist das immer noch sumpfig oder ist das inzwischen Naturschutzgebiet?
Ja, genau. Es grenzt viel Naturschutzgebiet an. Also vor allem eben dieses Naturschutzgebiet Silberbachtal. Das ist bei uns so ein Naherholungsgebiet, ist relativ bekannt, auch ganz gut ausgeschildert. Und es wurde aber nachher natürlich, nachdem mein Schwiegervater da angefangen hatte, die Milchviehhaltung zu betreiben, auch drainiert. Inzwischen sind Drainagen kaputt und es vernässt wieder, was ja auch für das Naturschutzgebiet sehr vorteilhaft ist und was wir auch zulassen durchaus. Also das ist jetzt unsere Heuwiese, aber wenn wir da mal ein paar Fuder weniger Heu haben oder ein paar Heuballen weniger, das ist von uns aus durchaus auch erwünscht, dass es eben ja so naturnah wie möglich ist. Eben so eine gute Gratwanderung schaffen zwischen der Bewahrung der Natur, aber eben auch noch einer extensiven Bewirtschaftung.
Womit punktet die Gegend um Horn herum?
Das ist eigentlich eine total schöne Landschaft. Also immer wenn wir aus dem Urlaub kommen, sagen wir wieder, jetzt haben wir hier wieder unsere lippische Toskana vor Augen und fahren wieder so in die lippische Provence oder so. Wir scherzen dann immer. Also diese leichten Hügel, eben der Teutoburger Wald, wie man ihn vielleicht so vor Augen hat. Der Wald bietet sich total super an zum Wandern. Wir haben sehr schöne Naherholungsziele wie die Externsteine, das Hermannsdenkmal, sehr schöne kleine Fachwerkstättchen. Und diese Gegend kann man sich wunderbar erwandern und erradeln. Am besten mit Motor, mit einem E-Bike, denn Fahrradfahren ist doch manchmal ein bisschen beschwerlich, aber es ist einfach eine wunderbare Natur.
WDR 2 am Sonntagmorgen mit Nicole Heitecker aus Horn in Ostwestfalen-Lippe, die Kunst- und Pädagogiklehrerin war, bevor sie mit ihrem Mann umschwenkte und Müllerin wurde. Was jetzt natürlich maßlos übertrieben ist, weil sie die Stuckenmühle im Silberbachtal ja nicht betreiben, sondern weil sie die nur an Feriengäste vermieten. Und auch ihr Mann ist nicht vom Fach, sondern der ist Landwirt, ne?
Ja, genau.
Also zwei Volllaien auf dem Weg ins große Abenteuer. Wie hat dieses Abenteuer begonnen? Wie war dieser Umbau?
Wir haben ja das Haus erstmal für uns umgebaut. Es sollte so ein Familienrefugium für die Ewigkeit werden. Wir haben die Stuckenmühle, dieses uralte Gebäude mit den 60 Zentimeter dicken Wänden, das ist schon fast eine Festung, denke ich manchmal, umgebaut und zwei Doppelhälften draus gemacht. Das war so zwischen 1998 und 2000. Und ja, im Prinzip bleibt man ja immer dran, weil man immer wieder auch was erneuern muss. Also ich will mich da gar nicht mit fremden Federn schmücken. Wir haben uns ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt.
Ah.
Denn mein Schwiegervater hat Ende der 70er angefangen, das ganze Kern zu sanieren, denn die Stuckenmühle war so untergekommen, dass es wirklich fast nur noch eine Ruine war. Und als wir es dann für zwei Familien umrüsteten, da hatten wir dann doch auch ganz schön viel zu tun.
Was heißt umrüsten? Also welche Teile stehen noch? Was haben Sie gemacht aus dem Kuhstall? Was haben Sie gemacht aus der Scheune?
Ja, das sind verschiedene Gebäude. Wir haben an die Mühle einen Wintergarten dran gebaut. In diesem Gebäudeteil, der eher nach Westen ausgerichtet war, da wollten wir mehr Licht reinholen. Und eine befreundete Architektin, die hatte dann so einen Masterplan für uns gemacht, wie wir das nach und nach alles umsetzen könnten. Und ganz am Anfang stand eben die Erweiterung der Küche, sodass wir ebenerdig in den Garten rausgehen konnten und dann auch im Winter sozusagen fast im Schnee sitzend, aber am warmen Ofen sitzen konnten auf der Fußbodenheizung. So hatten wir da einen ganz, ganz hellen Raum noch ergänzt. Dann kamen die Kinder aber nach und nach und wir hatten latent immer ein Kinderzimmer zu wenig. Und dann haben wir den Kuhstall noch dazu genommen und ja, so ist das Büro in den ehemaligen Kuhstall rübergewandert. Und hinten dran auch noch ein Gästezimmer. Also es war so ein ganz langgestrecktes Gebäude. Da ist inzwischen mein Atelier auch noch hinten dran. So haben wir uns immer weiter vorgearbeitet und versucht, diese vielen Gebäude nutzbar zu machen. Seit wir uns kennen, mein Mann und ich seit 87, sind keine Kühe mehr auf dem Hof. Mhm. Und die Schweine sind auch schon in den 60er Jahren ausgezogen. Von daher Nutzvieh habe ich auf diesem Hof nicht mehr erlebt, aber viele leerstehende Gebäude.
Auf dem Rest steht jetzt inzwischen Pizzaofen, Outdoor-Küche, Feuerschale, so das ganze Programm dann für Touristen, für Feriengäste?
Ja, Freunde sagten, wer will denn hier Urlaub machen? Also wirklich auch so ganz abfällig. Wir haben dann gesagt, auch eigentlich unsere Studienkollegen von außerhalb, die früher mal zu Besuch kamen, die finden es immer ganz wunderbar hier. Und ich glaube schon, dass wir hier auch was zu bieten haben, auch so rundherum, schöne Ausflugsziele und so weiter. Die Wohnung, wir haben da einen Kamin drin, da kann man sich auch im Winter schön wärmen nach einem herrlichen Winterspaziergang. Da ist ein tolles Badezimmer drin. Und da haben wir damals gesagt, das ist eigentlich ganzjährig vermietbar.
Und die Saison 2024 war bisher gut?
Ja, also in den letzten Jahren war es eigentlich immer gut. Es hat sich so ein bisschen verändert. Also vor der Pandemie wurde doch irgendwie mehr geplant. Da hatte ich auch mehr Planungssicherheit. Aber dann kam natürlich mit der Pandemie die große Nachfrage, der große Run. Und ich habe dann die zweite Ferienwohnung auch noch mit dazu genommen, nämlich dieses kleine Gästezimmer hinter dem Büro meines Mannes. Und das wird fast noch besser gebucht, weil das ist kleiner, das ist günstiger, das ist nur für zwei, hat aber auch eine schöne Terrasse und einen Zugang zum Garten. Und die meisten Wanderer oder Fahrradfahrer, die sowieso viel Sport machen und unterwegs sind, denen reicht das dann auch.
Und wie es überhaupt zu diesem Schwenk von der Lehrerin zur Herbergsmutter gekommen ist, das erzählen wir gleich hier in den WDR 2 Sonntagsfragen.
My journal to a page. Everything that hurts me still the same. Feels like there's nothing new for me to say. Why? Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Why is my mind? I don't know why. I stepped off the stage with nothing left.
all the lies were f***ing with my head. But here I am singing songs again. Why ease my mind? I don't know why.
WDR 2 Sonntagsfragen ist heute Nicole Heitecker zu Gast, die manche von euch vielleicht noch als Studienrätin von der Gesamtschule oder dem Stadtgymnasium Detmold kennen, die dann aber nicht mehr geradlinig auf Kurs bleiben konnte, sondern durch Serpentinen schlingern musste. Was ist damals passiert, Nicole?
Ja, es war wirklich ganz spannend. Wir sind gerade in das andere Haus umgezogen und ich hatte den Schreibtisch wahnsinnig voller Korrekturen. Und plötzlich kriegten wir einen Anruf, da war unser Sohn vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden und hatte auf dem Schulhof einen epileptischen Anfall erlitten. Der war 7 und das war im Jahr 2010. Und das hörte dann auch erstmal gar nicht auf. Ein paar Monate hat uns das beschäftigt, aber dann griffen die Medikamente. Einige Jahre ging es dann gut und mein Mann und ich, wir waren uns sofort auch im Klaren darüber, das darf man nicht tabuisieren. Das muss man thematisieren und mit Lehrern, Eltern, Mitschülern offen behandeln. Das war erstmal ein kleiner Schock, aber ich habe dann in dem ersten Moment, als wir dann aus dem Krankenhaus wieder raus waren, gedacht, naja, das ist keine lebensbedrohliche Erkrankung und wir können damit umgehen.
Das hat aber nur euren Sohn betroffen.
Das hat erstmal unseren Sohn betroffen, ganz genau. Aber nach einigen Jahren war es 2014 so, kurz vor den Sommerferien, dass wir alle schon fast durchatmeten, weil es Zeugnisse geben sollte. Und dann kriegten wir wieder einen Anruf, diesmal von der Schule unserer Tochter. Und da war unsere Tochter vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden und hatte wohl auch scheinbar einen epileptischen Anfall erlitten. Und als sie im Krankenhaus hörten, dass unser Sohn das auch hat, haben die auch sofort gesagt, dann nehmen sie ihre Tochter wieder mit. Sie wissen, worum es geht. Fahren sie jetzt auch ruhig in den Urlaub morgen, so wie geplant. Sie kennen das ja.
Aber worum geht's denn? Also was kennt man dann? Wie äußert sich Epilepsie?
Also jeder Fall liegt ja anders. Aber bei unseren Kindern ist es so, dass die von jetzt auf gleich umkippen und krampfen. Also die haben keine Aura, die spüren vorher nichts. Manche bekommen irgendwie ein Zittern oder die Beine werden kalt oder Schüttelfrost oder irgendwas oder ein komischer Geschmack im Mund. Das gibt's alles. Das haben unsere Kinder aber alles nicht. Vor allem unsere Tochter friert ein und fällt um. Und das ist das Gefährliche, dass man eben nie weiß, wo steht sie gerade, wo kann sie drauffallen. Deshalb ist es eigentlich unmöglich, sie alleine zu lassen, vor allem eben als Jugendliche. Was will eine Jugendliche natürlich nicht? Beaufsichtigt werden.
Das heißt, es kann jederzeit ein Unfall passieren.
So ist es, genau. Wir haben steile Treppen in unserem Haus. Das war immer so mein Horror, dass Hannah da irgendwie gerade runtergeht. Wobei man sagen muss, in der Bewegung und auch so beim Sport, während Anstrengungen, ist das nie passiert. Ja, meistens so morgens, kurz nach dem Aufstehen.
Nun haben Sie gesagt, eine Jugendliche will nicht beaufsichtigt werden, aber als Mama ist man dann eben doch hinterher. Und das gibt dann Stress.
Ja, genau. Wir mussten so unauffällig wie möglich im Hintergrund sein. und mussten uns da abwechseln. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter. Also mein Mann, der ging auch schon auf dem Zahnfleisch und der ist ja selbstständig. Ich konnte mich als Beamtin erstmal ein Jahr beurlauben. Ich habe dann unbezahlten Urlaub genommen und habe gesagt, jetzt bin ich erstmal zu Hause. Denn immer, wenn unsere Tochter in der Schule zum Beispiel umgekippt ist, dann musste ja einer schnell hinfahren. Wobei Hanna dann immer so tough war, die hat uns dann schnell wieder nach Hause geschickt, hat sich kurz ausgeruht, aber ist dann ganz schnell wieder in die Klasse in den Unterricht gegangen, weil sie wollte so wenig wie möglich Aufmerksamkeit und wollte so normal wie möglich sein. Und während der Zeit habe ich mich dann auf das besonnen, was wir hatten. Und damit das eben auch nicht so auffällig war, auch für unsere Tochter, dass da ständig jemand eher auf den Hacken stand sozusagen, habe ich mir dann überlegt, ich kann ja unsere Wohnung, die wir 2010 verlassen haben, mal renovieren. Und eigentlich könnte ich da mal eine Ferienwohnung draus machen. Ja, und so hat das wirklich sofort von jetzt auf gleich ganz viel Spaß gemacht. Und es kamen so viele nette und spannende Leute, auch dann aus aller Welt, Hongkong, aus Neuseeland, aus Australien, aus Amerika, aus England. Super nette Leute, also das macht unheimlich Spaß. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel where the wind is, can you feel it through, all of the windows inside this room. Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run, let's make love tonight. Make it up for a jacket, so do yours in. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you everywhere, I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Since just me and you, light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up for love. Try. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body.
Es ist kurz nach halb neun.
WDR 2 Verkehrsservice.
Erstmal dieser aktuelle Hinweis. Die Polizei hat die Sperrung der A61 Mönchengladbach Richtung Koblenz zwischen Gümlich und Erftstadt wieder aufgehoben. Alle Fahrstreifen sind da frei für uns. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Wesel und Hamminkeln wegen Bauarbeiten gesperrt und das noch bis Dienstagmittag. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Unna Ost und Kreuz Werl wegen einer Baustelle bis Montag früh gesperrt, also morgen früh. Die A565 Bonn-Meckenheim ist zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf ebenso gesperrt in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten.
WDR 2. Das Wetter im Westen.
Hat Inga Hinnenkamp, WDR 2 Wetterredaktion.
Einen schönen guten Morgen. Heute gibt's noch mal viel, viel Sonnenschein. Heute Nachmittag ziehen im Rheinland Wolken auf und aus denen kann es dann an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden heute Abend erste Schauer geben. Für alle anderen bleibt's aber heute noch trocken und auch spätsommerlich warm. Nettersheim erreicht heute Nachmittag 22 Grad, Minden 24 Grad und Gelsenkirchen 25 Grad.
Hier ist WDR 2 Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer.
Und mit Nicole Heitecker über die Serpentinenfahrt ihres Lebens und die lippische Provence. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
WDR 2 am Sonntagmorgen. Nicole Heitecker hatte schon etliche Jahre mit Vergnügen als Kunst- und Pädagogiklehrerin in Detmold gearbeitet. Da wurde sie zu einer Vollbremsung gezwungen, weil ihre beiden Kinder an Epilepsie erkrankten. Sie haben ein Jahr dann unbezahlten Urlaub beantragt, um sich um die Kinder zu kümmern und in der Zeit dann auch damit begonnen, ihre ehemalige Wohnung zur Ferienwohnung umzubauen. Nun bestimmt ja so eine Krankheit und natürlich auch so ein Umbau zu 100% den Alltag. Das ist alles wahnsinnig anstrengend. Wie hat sich das eigentlich auf Ihren Mann und auf Sie ausgewirkt und auch auf die Partnerschaft? Da faucht man sich ja auch gerne mal an.
Das geht mit meinem Mann nicht so richtig. Der ist so ein gutmütiger, netter, ausgeglichener Mensch. Also wir sind immer mehr zusammengewachsen. Also insbesondere durch die Erkrankung unserer Kinder. Immer wenn ein Kind mal wieder einen Anfall hatte, dann hat mindestens einer von uns wieder recherchiert, was kann man machen, wo kann man Hilfe bekommen, welche Möglichkeiten gibt es. Und jemand hat mir eine systemische Beraterin empfohlen. Und da war ich ein paar Mal und fand es alles so ganz spannend, auch mal so die Familiengeschichte aufzuarbeiten. Und dann sagte mir diese Beraterin, Mensch, wenn Sie sowieso kommen, wollen Sie nicht eine Ausbildung hier machen? Und dann habe ich tatsächlich die Ausbildung zum systemischen Coach. Ich habe nur das Grundmodul gemacht, aber es war mega spannend. Und auch das hat sich sehr auf unsere Partnerschaft, auf unsere Familie ausgewirkt. Denn jetzt gehe ich an viele Gegebenheiten ganz anders ran. Also ich gucke, woher kann das kommen, dass jemand so und so reagiert. Also in jeder Situation ist das natürlich so, die man dann erlebt.
Aber wie ist das mit der Krankheit? Also Sie haben ja eben erklärt, dass Epilepsie so tückisch ist und so unberechenbar. Das bleibt ja im Raum, diese Unberechenbarkeit. Die kann man ja auch nicht mit systemischem Coaching wegtherapieren. Also wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, also wir haben uns immer gegenseitig gestärkt. Wir haben wirklich auch die Kinder immer versucht zu stärken. Und zum Glück waren mein Mann und ich uns da immer sehr einig. Also ich habe Pädagogik studiert, wie Sie ja schon sagten. Ich habe da so ein gewisses Gefühl auch für entwickelt, wie wichtig das ist, dass man eben Schüler stärkt, aber eben auch die eigenen Kinder. Und zum Glück war mein Mann da immer mit im Boot. Also wir haben da immer am selben Strang gezogen. Und ja, das war so schön. Das hat unsere Tochter uns letztes Jahr vorgelesen. Und zwar hat sie ihre Bachelorarbeit geschrieben und die These dafür haben wir Korrektur gelesen. Und dann hat sie tatsächlich auch damit erwähnt, dass wir unsere Angst immer hinten angestellt haben und uns nicht als Blockade in den Weg gestellt haben, sondern dass wir ihr alles ermöglicht haben, dass wir ihr das Pferd gekauft haben, so dass sie sich damit beschäftigen konnte und sich nicht in Trübsal versunken in ihr Zimmer verzogen hat. Also wir haben immer wieder versucht, Auswege zu finden, Alternativen zu suchen und uns auf das Positive zu konzentrieren.
Sind die Kinder denn wieder gesund?
Nein. Unsere Tochter nimmt schon noch die Medikamente und hatte auch Anfang diesen Jahres nochmal einen Anfall. Also es ist seltener geworden. Aber die Ärzte, die tappen da doch immer noch ziemlich im Dunkeln. Also die sagen auch, jeder Fall liegt eben anders. Und ob wir das jemals in den Griff bekommen, steht in den Sternen. Ich hoffe immer noch, dass sie vielleicht irgendwann mal ohne Tabletten klarkommt. Aber ja, das ist eben ganz, ganz großes Wunschdenken.
Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? Mr. President, were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave the road to hell. Take his own daughter's rights away. And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the first lady has to say. You've come a long way from whiskey and cocaine.
Dear Mr. President, you'd never take a walk with me.
Hier sind die Sonntagsfragen auf WDR 2. Dass aus der Lehrerin Nicole Heitecker die Gastgeberin Nicole werden würde, das lag an der Erkrankung ihrer Kinder. Wie hart ist diese berufliche Wende für Sie gewesen? Man identifiziert sich ja auch ganz stark mit seinem Job. Also hatten Sie auch so das Gefühl, gescheitert zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Ich musste mir das irgendwann eingestehen. Ich war bei der Gartenarbeit. Auf einmal kam so das arme Tier über mich und ich habe gedacht, ja, genau das ist es, was mir auch immer mal wieder zu schaffen macht. Wobei das eigentlich ja Quatsch war, denn ich bin ja nicht gescheitert. Also es war ja die Situation, die mich dazu gezwungen hat. Und eigentlich war es ja eine starke Entscheidung, erstmal die Beurlaubung zu beantragen. Und nach der Wiedereingliederung, als der Amtsarzt dann sagte, nee, das ist alles viel zu viel für Sie, das ist zu viel Stress, ich schreibe Sie jetzt erstmal wieder krank, da habe ich gedacht, oh, so krank bin ich. Ich habe unheimlich gerne unterrichtet. Also gerade der Kunstunterricht hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, aber auch das Fach Pädagogik ist toll. Man kann unheimlich viel da mitteilen, transportieren. Dann fragt man sich schon, bin ich jetzt nicht mehr tough genug für meinen Beruf? Und dann habe ich es irgendwie natürlich auch aufgrund dieser Coaching-Ausbildung, habe ich es dann ein bisschen gewandelt für mich und habe gesagt, ich habe gut reagiert. Das war die einzig richtige Entscheidung. Alles andere hätte uns wahrscheinlich noch mehr runtergerissen, noch mehr Stress gemacht. Dann wären vielleicht wir als Eltern auch noch krank geworden. Und ich habe mich auf das konzentriert, was gut ist. Ich hatte ja gute Ressourcen.
Bekommt man dann irgendwann so eine Nachricht, dienstunfähig?
Also das ist bei mir nicht ganz so. Ich bin dann erstmal wieder für ein Jahr krankgeschrieben worden, habe dann eine Reha gemacht und danach ist mir gesagt worden von der Bezirksregierung, ich könnte wieder einsteigen, sobald ich einen Arzt finde, der mir attestiert, dass ich wieder fit genug für die Schule bin. Und das ist für mich natürlich ein total tolles Gefühl. Also wenn ich das unbedingt will und wenn ich das unbedingt möchte und muss, kann ja auch mal sein, dass aus wirtschaftlichen Zwängen das einfach auch mal wichtig ist, dann könnte ich wieder in den Schuldienst. Wobei ich im Moment immer noch das Gefühl habe, dass ich das nicht schaffe. Also das wäre schon zu viel Stress. Ich kann mit den Ferienwohnungen und dem Seminarhaus, was ich auch eröffnet habe, immer wieder die Handbremse anziehen und ich kann das Tempo bestimmen. Ich kann mal einen Kurs geben, einen Kunstkurs. Und ich kann dann aber auch mal wieder sagen, wie jetzt im Moment, wenn das mit den Ferienwohnungen gut läuft, Leute, ich kann im Moment keine Kurstermine anbieten. Ich habe so viel anderes. Ich kann damit jonglieren und das ist ein total schönes Gefühl.
I can see you glow in the dark. I see your tired eyes, reading between the lines. You're lost in your head, trying to pretend that it's all alright. My hands around your waist, but I see you look away. Been here before, you don't wanna talk, no matter what I say. Your heart's on fire, burning through the haze. Your heart's on fire. Oh no, you're too close to give it up. Hold on, I hate to see you falling apart. To see you glow in the dark.
Bauchlandung und vorläufig dienstunfähig. Das war die Situation, in der mein Sonntagsfragengast Nicole Heitecker war, als sie ihren Dienst als Lehrerin in Detmold quittieren musste, um sich um ihre kranken Kinder zu kümmern. Wer hat dafür gesorgt, dass sie vom Bauch wieder auf die Beine gekommen sind?
Also das wurde relativ dünn, muss man sagen. Ich habe ja schon erwähnt, dass sich unsere Kernfamilie sehr zusammengerauft hat und dass wir sehr stark zusammengeschweißt wurden durch diese Situation. Aber im Freundeskreis bröckelte es. Man merkte, es fragten zwar viele, wie geht's eurer Tochter? Es war irgendwann, oder ja, nach einigen Jahren ist mir eigentlich erst aufgefallen, dass eigentlich niemand gefragt hat, wie geht's euch als Eltern? Das war sehr, sehr selten. Und wenn man dann anfing zu erzählen, wie es wirklich ist, dann merkte man immer nach einigen Minuten, so, jetzt soll das Thema aber auch schnell gewechselt werden. Also wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass sich Freunde zurückgezogen haben, weil wir waren jetzt einfach nicht mehr so lustig und die Leichtigkeit war so ein bisschen verloren gegangen. Und es gab eigentlich nur wenige Freunde, vor allem unsere Nachbarin war wirklich ein Leuchtturm, die hatte dann gesagt, also die Kinder waren gleich alt jeweils, ihr könnt eure Tochter immer zu uns bringen, jederzeit. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion und kein Makel. Das war so ein wirklich so ein Leuchtturm.
Was sind das für Seminare, die Sie da jetzt anbieten in der Mühle?
Also ich vermiete meine beiden Räume, den Seminarraum, so also für Entspannungskurse, Yoga und derartiges. Und unten in meinem Atelier biete ich zum Beispiel das intuitive Malen an. In der Schule muss ja alles bewertbar sein. Aber man schränkt dadurch natürlich die Kreativität der Schüler sehr ein. Das wollte ich meinen Kursteilnehmern anders ermöglichen. Also es gibt eigentlich gar keine Einschränkungen beim intuitiven Malen. Wir starten immer mit einer Entspannungseinheit, gehen dann runter ohne Smalltalk. Also jeder bleibt so ein bisschen bei sich, greift dann nach der Farbe, die ihn oder sie gerade anspringt, sage ich immer. Also ganz intuitiv. Und oft gebe ich so eine kleine Aufgabe als Impuls. Das muss man aber nicht annehmen. Dieses Format ist wirklich auch aus der Kunsttherapie abgeleitet. Ja, ich möchte da Leuten, die auch vielleicht einen schweren Weg hatten oder die schwierige Erlebnisse hatten, auch ein bisschen mit begleiten und unterstützen.
Also ich vermute mal, diese Seminarräume ziehen auch einen bestimmten Gästetyp an, die dann intuitiv bei euch malen wollen. Wird das dann auch sonst vermietet? Also kann man jetzt sagen, ja, ich hätte da gerne einen Raum und möchte da selber Kurse anbieten?
Ja, genau. Also bei uns können alle Kursformate stattfinden. Also wir haben oben eben diesen sehr gemütlichen, schönen Yoga-Raum mit Holzfußboden und unten im Atelier können eben Kreativformate eher stattfinden oder Vorträge, zum Beispiel Gartenvorträge. Ich bin ja auch so ein totaler Garten-Nerd. Lesungen, da kann alles Mögliche stattfinden. We live in a free world.
WDR 2 mit den Sonntagsfragen. Ihr Krönchen war stark demoliert, aber Nicole Heizecker hat es trotzdem immer wieder aufgesetzt und das mit den Worten kommentiert. Dies ist zwar keine vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte, aber eine von der wohldotierten Studienrätin zur Herbergsmutter-Geschichte. Das stand in einer Mail, die Sie mir geschickt haben. Ich bin Gisela Steinhofer und ich bin so froh, dass Sie uns diese Geschichte in meinen Sonntagsfragen erzählt haben. Was nehmen Sie mit als Erfahrung?
Aus den letzten 14 Jahren kann ich vor allem das ganz wichtige Fazit ziehen, dass es ganz wichtig war, nicht zu verharren und sich nicht selber zu blockieren, sondern sich immer wieder zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen, welche Kompetenzen habe ich. Jeder kann irgendwas. Und bei mir war es eben meine Kreativität, die ich in verschiedene Richtungen eben ausdehnen kann. Also ob es jetzt die Gestaltung der Räumlichkeiten ist oder des Gartens oder wirklich innerhalb des künstlerischen Bereichs. Da haben andere Leute natürlich auch andere Möglichkeiten. Und bei uns ist immer der Vorteil, wir können uns immer gegenseitig gut bereichern. Mein Mann ist Agrarwissenschaftler, der kommt aus einer ganz anderen Richtung. Und das ist immer gut. Man kann sich immer gegenseitig gut wieder zurechtrücken. Also man hat immer dieses Korrektiv. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man immer wieder Auswege sucht, lösungsorientiert, guckt, welche Möglichkeiten habe ich aus dieser Situation, doch dann wirklich das Beste zu machen oder was Besseres zu machen. Vielleicht muss man sich die Latte auch gar nicht immer so hochhängen, sondern einfach auch mal mit Kleinigkeiten zufrieden sein, die einen aber dann wieder nach vorne bringen und einem weiter aus dem Sumpf heraushelfen.
Sagt die Herbergsmutter Nicole Heidecker. Und wer die näher kennenlernen möchte, der fährt jetzt in den Herbstferien mal zur Mühle in Hornbad Meinberg oder bucht sich da das Apartment im ehemaligen Kuhstall für die Winterzeit. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch in den Sonntagsfragen.
Ja, war mir ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank.
Und nach uns begleitet euch dann Marco Schreil weiter durch den Sonntag.
WDR 2.
I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together.
2.
Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy.
WDR 2. Es ist 9 Uhr. Die Nachrichten mit Robert Levin. Guten Morgen. WDR aktuell.
In Brandenburg wählen die Menschen heute einen neuen Landtag. Letzte Umfragen erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD. Ministerpräsident Woidke will nur im Amt bleiben, wenn die SPD vor der AfD liegt. Thorsten Südow, WDR aktuell.
Seit 2019 regiert in Brandenburg eine von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke angeführte Koalition aus SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen. In Umfragen führt die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte AfD knapp vor der SPD sowie der CDU und dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Stimmenverluste für SPD und Bündnis Grüne könnten die Konflikte in der Ampelkoalition in Berlin zuspitzen. Weil sehr viele Briefwahlunterlagen angefordert wurden, wird mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet.
Frankreich hat eine neue Regierung. Präsident Macron hat das Kabinett von Premierminister Barnier am Abend offiziell ernannt. Vor 11 Wochen hatte es in Frankreich eine vorgezogene Parlamentswahl gegeben. Die neue Regierung ist deutlich konservativer orientiert. Caroline Döller, WDR Paris.
Ein Team und jetzt an die Arbeit, schreibt Frankreichs Premier Michel Barnier auf X, daneben eine Frankreich- und eine Europaflagge. Mehr als 2 Wochen nach seiner Ernennung steht Barniers Regierung nun offiziell fest. Sie hat knapp 40 Mitglieder, 19 von ihnen sind vollberechtigte Minister. Der Löwenanteil dieser Schlüsselposten geht an das Präsidentenlager. Trotzdem ist der Einfluss der konservativen Les Républicains beträchtlich. Sie haben unter anderem die Ressorts Innen, Landwirtschaft sowie universitäre Bildung und Forschung. Insgesamt ist das neue Exekutivteam der endgültige Beleg dafür, dass sich die zweite Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron politisch deutlich nach rechts orientiert.
Weitere Meldungen im Überblick. Israel und die Terrormiliz Hisbollah haben sich in der Nacht